Hallo, hier ist das ABS-Magazin. Wir grüßen euch. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr zuhört. Arbeit, Bildung und Soziales, das ist das gesellschaftspolitische Magazin bei Radio X jeden Mittwoch, 16 bis 17 Uhr. Also schön, dass ihr da seid. Wir werden uns heute über ein Thema unterhalten, das ja eigentlich uns alle angeht, weil es ist wirklich ja ein Dauerthema, ein Dauerbrenner. Es geht ums Geld, ums liebe Geld. Naja, manche werden das nicht so lieb finden. Und da gibt's verschiedene Meinungen, wie mit dem Geld umzugehen sein. Ich habe heute hier einen Gast, und zwar, ich begrüße den Jörg, hallo.
Hallo, grüß dich, Michael.
Hoi. Du bist ja in der DG Wirtschaft aktiv. Man muss jetzt sagen, die DG Wirtschaft hat sich ja, ich sag mal, im Umfeld der Occupy-Aktivitäten formiert. Und ihr trefft euch jede Woche einmal und macht dann, diskutiert verschiedene, ich sag mal, Geldfragen, Finanzfragen, oder was macht ihr da genau?
Du, das stimmt. Wir sind jetzt seit 2 Jahren dabei. Sie sind eine von 4 Diskursgruppen, die sich ja damals Ende 2011 gebildet hatten im Rahmen der Occupy-Bewegung. Und wir sind, wie gesagt, die Einzigen, die übrig geblieben sind, weil wir unser Thema, was wir aufgegriffen hatten damals, die ungleiche Einkommens- und Vermögensverteilung, als ein so spannendes Thema empfunden haben, dass sich doch dann so eine Kerntruppe gefunden hat, die da also laufend dran weitergearbeitet hat. Und wir sind, wie gesagt, heute nach 2 Jahren immer noch dabei, haben uns natürlich nicht nur jetzt mit unserem ureigensten Kernthema beschäftigt, sondern sind dann relativ schnell auch zu weiteren Themen gekommen, die aber natürlich im Zusammenhang mit der ganzen Finanzmarktkrise bestehen. Denn ich meine, die Krise dümpelt jetzt seit 5 Jahren vor sich hin und es ist bisher ja kein Ende der ganzen Problematik abzusehen. Und
Das ist eine knifflige Frage, und unter Umständen gibt's auch, ja, es gibt auch Meinungen, die sagen, na, wir haben das Ende noch gar nicht erreicht, das wird alles noch viel krasser, und da müssen wir mal ein bisschen gucken, was bei rauskommt. Wir wollen uns heute mal ein bisschen über ein Thema unterhalten, das auch schon von vielen Personen diskutiert wird. Ganz konkret geht's ums Thema Vollgeld. Das Vollgeld ist eine spezielle Konstruktion, wie man sich vorstellen kann, wie der Geldkreislauf auch im Zusammenhang mit der Warenwirtschaft und auch einer Arbeitswirtschaft, also Leute, die was tun, die was schaffen, die was machen, und Leute, die Geld ausgeben wollen oder das als Tauschmittel, als Ersatztauschmittel einsetzen wollen, um zum Beispiel für ihre Arbeit Geld eben als Tauschmittel zu bekommen, um dafür auch Lebensmittel zu kaufen oder so, oder für Schutz und Unterkunft zu sorgen. Das heißt, da gibt es ein Modell, das nennt sich das Vollgeldmodell, das ein paar bestimmte Eigenschaften hat. Und es gibt eine Initiative, das ist die eine Initiative von Leuten, die sich damit auch näher beschäftigt haben und mal ein bisschen rausgefunden haben, wie kann das funktionieren, und eigentlich ein Konzept entwickelt haben, wie das funktionieren kann. Wir werden uns das mal ein bisschen anhören. Wir haben uns vor einiger Zeit mal mit einem Vertreter dieser Initiative, die sich um das Vollgeld kümmert oder da ein bisschen schlau macht, wir haben uns mit dem unterhalten. Und das wird auch so ein bisschen die Grundlage für das sein, wo wir dann auch versuchen, ein bisschen zu gucken, wie lässt sich das ausformulieren, was steckt da dahinter. Bei der Gelegenheit möchte ich nochmal auch an alle Hörer, die uns übers Internet hören, euch begrüßen. Schön, dass ihr auf den Stream eingeschaltet seid. Ihr wisst, den könnt ihr auch immer auf der Website von radiox.de. Gibt's auch einen Link zum Livestream. Dort könnt ihr sozusagen das Radioprogramm auch immer über den Livestream empfangen. Und ein spezieller Service der ABS-Redaktion ist, dass ihr auch eine Möglichkeit habt, hier ins Studio zu kommen. Wir haben einen Chat eingerichtet. Das heißt, wenn ihr auf die Webseite der ABS-Sendung geht, also absmagazin.de. Wenn ihr auf diese Webseite geht, dann könnt ihr nicht nur alle vergangenen Sendungen der letzten Zeit nachhören und könnt euch zu einem Thema nochmal schlau machen oder gucken, was haben wir da gesagt, welche Gäste haben sich da wie präsentiert, sondern ihr habt auch die Möglichkeit, unter dem einen kleinen Link im rechten oberen Bereich, der heißt Chat, auf eine Unterseite zu kommen, wo ihr euch anonym anmelden könnt. Das heißt, ihr müsst euch nicht wirklich anmelden, sondern da nur einloggen, das geht anonym. Und könnt dann direkt hier mit uns im Studio chatten, das heißt Fragen stellen oder auch Kommentare abgeben. Und ganz konkret sehen wir hier einen Computer, bei dem mit dem wir hier verbunden sind in dem Chatraum. Das heißt, wir haben die Möglichkeit auch für euch, dass ihr hier direkt mitmachen könnt. So viel also zur absmagazin.de Webseite und der Chatfunktion. Wir wollen uns jetzt mal ein bisschen anhören, wie das mit dem Vollgeld funktionieren kann. Das Vollgeld ist ein Konzept, das da bestimmte Aspekte versucht umzusetzen und mit diesen Aspekten auch, bestimmte Problematiken, die sich in der heutigen Zeit oder in den vergangenen Jahren auch als Krisen manifestiert haben, diese Problematiken anzugehen und dann vielleicht auch für eine gerechtere Möglichkeit, das Geld zu verwenden, sorgen kann. Also, wir haben uns mit Thomas Beetz unterhalten, der ist von der Monetative, so nennt sich die Initiative, und wir haben uns mal ein bisschen mit ihm unterhalten, wie funktioniert das denn mit dem Vollgeld, was steckt dahinter, wie müssen wir uns das vorstellen, wie geht das? Also wir hören uns das einfach mal an und werden uns dann auch noch ein bisschen unterhalten. Bis gleich. Vollgeld, was ist denn das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Wie funktioniert das? Worin unterscheidet sich das denn von dem Geld, das wir jetzt so haben?
Nee, das Vollgeld unterscheidet sich eigentlich nicht von den Münzen und den Scheinen, die wir benutzen, aber es unterscheidet sich von dem virtuellen Geld, von dem Chiralgeld, das wir benutzen. Und zwar insofern, als dieses virtuelle Geld, dieses Chiralgeld, das wir benutzen und immer mehr benutzen, und in modernen Industriegesellschaften ist es natürlich viel typischer, das Zahlungsmittel, als irgendein anderes, wird nicht, wie wahrscheinlich die meisten von uns immer noch denken, von einer staatlichen Institution, von einer Notenbank in die Welt gebracht, sondern tatsächlich von der privaten Hand, ja, von privaten Unternehmen, namentlich von privaten Geschäftsbanken. Und das bringt einige Probleme mit sich. Es bringt zum Beispiel das Problem mit sich, dass der Seniorage-Gewinn, das ist also das, was derjenige, der das Geld in Umlauf bringt, davon hat, weil er ja umsonst einkaufen kann. Das ist das, was man Seniorage-Gewinn nennt. Das war früher der Fürst, ja, der König oder der Kaiser, der hat die Münze gestempelt, ist damit einkaufen gegangen. Dieser Seniorage-Gewinn fällt eben tatsächlich dann auch diesen privaten Banken zu. Ja. Das heißt also, wenn ich einen Kredit mir hole bei einer Bank, dann ist es nicht etwa so, dass, wie die Banken natürlich auch Interesse haben, uns glauben zu machen, da vorher jemand was eingespart haben muss, damit die Bank genügend Material hat, um das als Kredit wieder auszureichen auf der anderen Seite, sondern es wird mehr oder weniger aus dem Hut gezaubert. Und noch krasser ist es, dass Banken in der Lage sind, tatsächlich Vermögenswerte anzukaufen, ja, mit diesem selbstgeschöpften Geld. Bilanziell stellt sich das so dar, dass die Bank den Vermögenswert, den sie ankauft, zum Beispiel auch diese Türme, die wir hier im Hintergrund sehen, bilanziert dergestalt, dass sie es aktiviert, also auf der Aktivseite ihrer Bilanz als Vermögenswert einstellt, und den Ausgleich schafft sie, indem sie dem Bauunternehmen zum Beispiel ein Sichtguthaben einräumt. Sie zahlt es also buchstäblich mit selbst gezaubertem Geld. Das ist ein bisschen so ähnlich, wie wenn ich einen Twingo, irgendein anderes Auto kaufen würde, gebraucht oder neu, spielt keine Rolle, und das dann mit einem Scheck bezahle. Und jetzt gelingt es mir, wie auch immer, ist ja nur ein Gedankenexperiment, dass dieser Scheck niemals eingelöst wird, sondern dass der anfängt zu kreisen als Zahlungsmittel. Ich könnte mal sagen, ja, der Thomas Beetz ist solvent, ob es stimmt oder nicht, sei jetzt dahingestellt. Und das akzeptieren jetzt die Marktteilnehmer als Zahlungsmittel. Und das Interessante dabei ist ja auch, in dem formalen Sinn habe ich dabei überhaupt keinen Gewinn gemacht, ja, denn ich trage ja diese Verbindlichkeit, diese Verpflichtung mit mir rum, irgendwann mal diesen Scheck einzulösen, ja. Und genauso ist es natürlich auch bei den Geschäftsbanken, dieser Seniorage-Gewinn, dieser Geldschöpfungsgewinn, der zeigt sich gar nicht notwendigerweise im Gewinn der Bank. Das ist also zu dem Argument, wenn oft gesagt wird, ja, so viele Gewinne erwirtschaften die Banken ja gar nicht. Bei dem Gebrauchtwagenbeispiel mit dem Scheck, das ich gerade geliefert habe, da habe ich auch in dem formalen Sinn überhaupt keinen Gewinn, ja, und trotzdem versteht jeder, dass es ein super Deal war. Darum geht's.
Das heißt, wenn ich mir die Banken angucke, beziehungsweise nur so einen Prozess wie zum Beispiel eine Kreditvergabe ansehe, die Banken geben so einen Kredit ja eigentlich immer nur gegen eine Bereitstellung einer Sicherheit heraus. Das heißt, wenn jetzt ein Kredit, das heißt ja im Fachjargon ja dann auch notleidend ist, also sozusagen nicht mehr bedient wird in der Tilgung und Zinszahlung und dann von der Bank zum Beispiel die Sicherheit eingefordert wird, dann ist dieser Mechanismus eigentlich eine sehr interessante Möglichkeit, sozusagen Buchgeld, das mal erzeugt wurde, in reale Werte umzuwandeln. Sehe ich das richtig?
Ja, in der Tat. Und das ist natürlich die Frage, ob das berechtigt ist. Nicht? Ich meine, wenn eine Bank mir einen Kredit einräumt und das mir gut schreibt auf dem Girokonto, dann ist es eigentlich nichts anderes, als dass die Bank mir den Anspruch auf Auszahlung in echtem Geld, in Zentralbankgeld einräumt. Und ich kann natürlich hergehen und mir diese 10.000 oder was es ist in bar abholen. Wenn ich das mache, dann muss die Bank in der Tat diesen Kredit refinanzieren. Da muss sie sich dann wirklich dieses Bargeld irgendwo her beschafft haben. Aber der typische Fall ist ja der, dass ich das gar nicht mache. Ja? Ich hole mir das gar nicht, sondern ich kaufe zum Beispiel einen Neuwagen, gibt's ja auch für weniger als 10.000 Euro irgendwo bei einem Autohändler. Und der will auch nicht, dass ich ihm Cash liefere. Ja, es könnte ja unterwegs geklaut werden oder so ähnlich. Er will, dass ich es überweise. Und was bedeutet eigentlich diese Überweisung? Diese Überweisung bedeutet, dass ich meinen Anspruch auf Auszahlung in Zentralbankgeld, den mir die Bank gegeben hat bei der Einräumung des Kredits, diesen Anspruch, den übertrage ich jetzt auf jemand anderen, auf den Autohändler in dem Fall. Ja, und der geht aber typischerweise auch nicht hin zu seiner Bank und holt sich die 10.000, ja, sondern der überträgt den Anspruch auf Auszahlung in Zentralbankgeld ebenfalls, zum Beispiel an VW oder Renault, ja, oder an die Elektrizitätswerke, die ihm den Strom liefern, oder auch an seine Mitarbeiter. Das heißt, die Tatsache, dass wir uns mit Anspruch, ja, auf Auszahlung in Zentralbankgeld zufrieden geben und in der Tendenz immer mehr zufrieden geben, weil ja bargeldloser Zahlungsverkehr immer mehr an Bedeutung gewinnt. In dem Maße sind die privaten Geschäftsbanken diejenigen, die dieses Zahlungsmittel in die Welt setzen. Ja, das ist eine Sache, die man sich eigentlich am besten klar machen kann, wenn man das ein bisschen bilanziell darstellt. Das ist natürlich nicht so einfach, vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen, aber so kann man sich das am einfachsten klar machen. Es geht darum, dass der Anspruch auf Auszahlung in Zentralbankgeld im typischen Fall gar nicht realisiert wird, ja, sondern dass die Menschen bereits mit dem Anspruch einkaufen gehen, ja. Und dadurch gibt man eben der privaten Hand und den privaten Geschäftsbanken die Möglichkeit, im Wesentlichen unser Geld in die Welt zu bringen und auch letzten Endes zu entscheiden, wie viel Geld in Umlauf ist. Und das ist also nicht nur so, dass das vielleicht eine moralisch-ethische Frage ist, wie kommt dieses private Unternehmen dazu, diesen Geldschöpfungsgewinn dann einzustreichen, sondern es geht ja auch darum, dass Krisen dadurch verstärkt werden, sowohl in der Boomphase, ja, das ist also die Situation, wo private Geschäftsbanken dann gerne neue Kredite ausgeben, dadurch natürlich neue Ansprüche auf Auszahlung, also neue Zahlungsmittel, neues Giralgeld schaffen und dadurch in der Situation, in der eigentlich, um eine Ausgleichswirkung zu erzeugen, die Geldmenge abgebremst werden müsste, immer noch neues Öl ins Feuer gegossen wird. Und genau dasselbe passiert dann in der Krisenphase. Ja, da verschwindet dann das Geld in der Depression und da müsste man dann eigentlich Neues nachpumpen. Und was tut dieser Geldschöpfer? Er tut das Gegenteil, er zieht noch mehr Geld raus. Nicht? Und deswegen ist es also so, dass die ohne Neigung, die ohnehin unser Wirtschaftssystem hat, ja, zu Schwankungen durch diesen Mechanismus nochmal sehr stark verstärkt wird. Und das ist eigentlich auch das größte Problem, das mit diesem Mechanismus zusammenhängt.
Wenn wir davon ausgehen, dass Menschen sich mit Materialien austauschen wollen
und im weitesten Sinne Handel betreiben und das eine praktische Sache ist, Geld zu verwenden, das also als Tauschmittel oder Ersatztauschmittel verwendet wird, dann könnte man ja erstmal feststellen oder sagen, das ist doch super, dass wir Geld zur Verfügung haben, um sozusagen das Tauschen einfacher zu machen. Wo passiert denn da das eigentliche Problem? Die Banken an sich ja sozusagen diesen Anspruch auf Auszahlung echten Geldes ja auch durch Sichtguthaben, also Zahlen auf dem Kontobeleg umsetzen und letzten Endes, solange immer ausgezahlt wird, und bis jetzt funktioniert es ja mehr oder weniger, ist doch eigentlich alles super, oder?
Ja, wenn es funktioniert, ist es super, aber wenn es nicht funktioniert, ist es nicht so super. Und es funktioniert ja zum Beispiel nicht, wenn die Bank pleite geht. Und das kann eben sehr schnell passieren und viel schneller passieren als in dem anderen System. Das hängt damit zusammen, dass die Banken in unserem bestehenden System sich in ihrer Bilanz an einer Stelle sehr stark unterscheiden von der Bilanz eines Unternehmens der Realwirtschaft, nämlich darin, dass Forderungen und Verbindlichkeiten, also Forderungen, ich habe noch was zu kriegen, Verbindlichkeit, ich muss jemandem noch was geben, die Geschäftsbanken sind dadurch gekennzeichnet, dass mehr oder weniger 90% ihrer Bilanz aus Forderungen und Verbindlichkeiten besteht aus Forderungen auf Rückzahlungen, ja, von Krediten und aus Verbindlichkeiten auf Auszahlung von Zentralbankgeld. Das ist ein bisschen so vergleichbar wie mit im Zirkus so einer, der auf Stelzen geht. Ja, da besteht ja auch 90% sozusagen aus echtem, 10% aus echtem Mensch, ja, und 90% sind die Stelzen. Wie wir alle wissen, ist es natürlich ein wackeliges Gebilde. Deswegen ist es ja auch so eine große Kunst, das zu können, auf solchen Stelzen zu laufen. Und ganz ähnlich sieht es eben auch mit den Bankbilanzen aus. Und deswegen ist das ja auch so ein wackeliges Gebilde. Ein Vorläufer der modernen Idee des Vollgeldes, die ja auf Professor Josef Huber zurückgeht, ist der bekannte, wirklich sehr bekannte, und zwar neoklassische, mainstreamige Ökonom Irving Fisher, ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, der sich sehr viel befasst hat mit der Auseinandersetzung um die Frage, was war die eigentliche Ursache der Weltwirtschaftskrise? Und sein letztes Buch, allerdings sein unbekanntestes, nicht? Er ist bekannt also als Mainstreamer. Viele kennen leider dieses letzte Buch eben nicht. Das heißt 100% Money, 100% Geld. Da analysiert er also die Weltwirtschaftskrise römisch 1. Es war ja offenbar nicht die einzige. Es war nur die erste bisher. Und kommt zu dem Ergebnis, dass genau das, was ich jetzt eben beschrieben habe, dieser Mechanismus, diese Möglichkeit der Geschäftsbanken, Geld zu zaubern, die eigentliche, wirkliche Ursache war für erst diese Boomphase, ja, Ende der 20er Jahre, und die dann eben dazu geführt hat, dass es diesen wahnsinnigen Absturz gibt. Und dieser Irving Fisher zitiert an einer Stelle einen oder mehrere Banker, die ihm gesagt haben, wenn ein Unternehmen aus der Realwirtschaft mit so einer Bilanz, ja, mit so einer riesigen Forderung, Verbindlichkeiten, Anteil zu einer Geschäftsbank kommen würde, um einen Kredit nachzufragen, dann würde dieses Unternehmen aus der Realwirtschaft sofort wieder nach Hause geschickt werden, würde gesagt werden, so jemand kriegt von uns keinen Kredit, das ist viel zu gefährlich, ja. Und diese Gefährlichkeit ist eben das Problem, nicht? Weil eben auf der Aktivseite links unten dieses ganze Ding so wackelig ist, ja, sobald da Kredite in Frage gestellt werden, ist die Existenz dieses Unternehmens Geschäftsbank in Frage gestellt. Und weil aber unser gesamter Zahlungsverkehr durch diese Bankbilanzen durchläuft, ja, ist der Zahlungsverkehr, ja, also der Blutkreislauf der Wirtschaft tatsächlich gefährdet, und das macht den Staat so erpressbar. Ja, deswegen können die Geschäftsbanken hergehen, also sobald sie ein kleines Problem haben, können sie hergehen und sagen, jetzt hilf uns, nicht? Ja, also sie sind diejenigen, die von dem gesamten System am meisten profitieren, und der größte Vorteil besteht sogar noch darin zu sagen, jetzt gibt's ein Problem, jetzt hilf uns, und in der gegenwärtigen Situation muss der Staat da helfen, ja, und da also wieder, ja, noch mehr Blut in den Kreislauf zurücktun. Und wir meinen eben, es muss eine Situation geschaffen werden, in der Geschäftsbanken Unternehmen sind wie jede andere Branche auch und so wie man sich's leisten kann, dass ein mittelständischer Unternehmer, der nicht mehr wettbewerbsfähig ist, pleite gehen kann und Platz macht für was anderes, effizienteres, so muss das auch bei Banken möglich werden. Und darauf zielt unser Reformvorschlag.
Es gibt also die Situation, du hast es eben genannt, die Erpressbarkeit des Staates durch die Banken, dadurch, dass sie eben einen ganz essentiellen Mechanismus unter Kontrolle haben, also die Bereitstellung von Geld für den Warenhandel. Was wäre denn eine Möglichkeit, dieses Problem anzugehen, beziehungsweise da vielleicht auch eine Situation zu schaffen, die für den Staat sicherer ist? Was könnte man denn tun? Was wären denn Möglichkeiten aus deiner Sicht?
Ja, der Trick besteht gewissermaßen darin, die Situation zu schaffen, von der die meisten von uns denken, dass sie bereits Realität ist, nämlich, dass der Staat, die öffentliche Hand, die Zahlungsmittel als öffentliches Gut in Umlauf bringt und dass die Banken Finanzintermediäre sind, also Vermittler zwischen Sparer auf der einen Seite und Kapital und Kreditnehmer, Investor auf der anderen Seite. Also das, was wir oder viele oder die meisten von uns denken, was sowieso schon der Fall ist, das muss eigentlich erst etabliert werden, indem alle Zahlungsmittel und eben auch das virtuelle Geld, das nicht materiell sich realisierende Geld, in staatliches Zahlungsmittel verwandelt wird. Und das ist dann das, was man Vollgeld nennt. Das heißt, es gibt also nur noch eine Sorte von Geld. Im Moment gibt es sowas wie einen doppelten Geldkreislauf. Es gibt das Zentralbankgeld, das im Kreislauf zwischen Zentralbank und Geschäftsbank operiert und draußen im Markt eigentlich nur erscheint als tatsächlich Münzen und Bargeld. Und es gibt dieses bereits erwähnte Chiralgeld. Und dieses Chiralgeld soll eben jetzt ebenfalls zu einem staatlichen Zahlungsmittel gemacht werden. Und zwar dergestalt, dass es also aus den Bilanzen der Geschäftsbanken herausgenommen wird. Es realisiert sich also dann nicht mehr in der Bilanz der Geschäftsbank als Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditnehmer, sondern dieses Geld wird eingebucht in sogenannte Geldkonten außerhalb der Bankbilanz. Diese Geldkonten können dann in der Zukunft auch noch verwaltet werden von den Geschäftsbanken, haben aber dann einen völlig anderen Charakter. Es wäre dann nämlich sowas Ähnliches wie Sondervermögen. Also es ist ja auch jetzt schon so, dass ich mir von der Geschäftsbank Wertpapiere, zum Beispiel Aktien oder irgendwelche Zinspapiere verwalten lassen kann. Das ist der Grund dafür, dass ich immer ein neues Konto eröffnen muss, wenn ich mir irgendwelche Wertpapiere kaufen will. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal erfahren. Und wenn jetzt diese Bank pleite geht, das ist auch in der gegenwärtigen Situation schon so, die kann noch so pleite gehen, die kann noch so zahlungsunfähig sein, aber die Wertpapiere, die ich in meinem Depot habe, denen passiert nichts. Die sind sogenannte Sondervermögen. Und eine ähnliche Situation wäre dann geschaffen, wenn diese Zahlungsmittel, dieses Chiralgeld eingebucht wird in diese sogenannten Geldkonten und die dann entsprechend von den Geschäftsbanken verwaltet werden als Sondervermögen, also außerhalb der Bilanz. Eine andere Möglichkeit ist aber auch, dass diese Geldkonten von einer staatlichen Institution verwaltet werden, zum Beispiel auch von der Bundesbank, von der Zentralbank, warum nicht? Ein Vorläufer oder Vordenker dieser Reform war übrigens ein Direktor der Bundesbank selber, Rolf Gocht, der in den 70er Jahren sich schon solche Gedanken gemacht hat, dessen Buch jetzt auch wieder neu aufgelegt worden ist. So soll das also funktionieren und im Gegenzug ist es dann so, dass diese Verbindlichkeit gegenüber dem Kreditnehmer umgewandelt werden würde in eine Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank, gegenüber der Monetative, wie man sie ja dann nennen will. Und jetzt passiert was saldenmechanisch sehr Interessantes, nämlich wenn jetzt Kredite zurückbezahlt werden, kommt also dieses Vollgeld zurück als Forderung gegenüber der Monetative auf die Aktivseite. Auf der Passivseite gibt es diese Verbindlichkeit gegenüber der Monetative. Und dadurch könnten also diese Beträge entsprechend glattgestellt werden. Das Geld würde also im ersten Schritt verschwinden, ja, aus dem Kreislauf. Und das schafft jetzt dem Staat die Möglichkeit, neues Geld in Umlauf zu bringen, und zwar so lange, bis die Geldmenge insgesamt genau die gleiche ist wie jetzt auch. Also das ist in Deutschland sind es ungefähr 1,5 Billionen, also alles zusammengenommen, also die Münzen, die Scheine und dieses virtuelle Geld. Und das würde dem Staat die Möglichkeit geben, und das ist eigentlich das Charmante bei dem Reformvorschlag, die Staatsverschuldung um plus minus 2/3 zurückzufahren. Also diese ein bisschen mehr als 2 Billionen, die wir momentan als gesamte öffentliche Verschuldung mit uns schleppen, könnte also in der Größenordnung von 1,4 oder 1,5 Billionen tatsächlich verschwinden, ja, obsolet gemacht werden, weil eben dieses von der privaten Hand geschöpfte Geld ersetzt werden würde durch staatliches Geld. Das heißt, der Staat verschuldet sich nicht mehr bei der privaten Hand, ja, sondern er verschuldet sich gewissermaßen bei sich selber.
Der Staat verschuldet sich bei sich selbst. Na, das hört sich ja manchmal vielleicht an wie eine Milchmädchenrechnung. Wir werden uns das gleich jetzt nochmal ein bisschen anhören, was da wirklich dahinter steckt. Erstmal ein kleiner Hinweis für unsere Hörer. Tatsächlich haben wir dieses Interview schon vor ein paar Tagen geführt, diese Unterhaltung. Diese Unterhaltung ist auch in voller Länge. Das geht noch ein bisschen weiter und da werden noch ein paar Details besprochen. Sind verfügbar auf einer Webseite, und zwar die Webseite unseres Podcast-Projektes, also Radio99%, also r99p.de. Dort könnt ihr dieses Interview auch in voller Länge hören und könnt auch noch mal ein bisschen hören, wie funktioniert das genau und wie stellt sich die Initiative der Monetative das vor mit dem Vollgeld. Tja, Jörg, jetzt sind wir hier, Vollgeld. Wir haben jetzt viele Aspekte gehört. Vielleicht muss man auch ein paar Sachen nochmal erläutern, obwohl manche Sachen sind ja auch schon klar geworden. Aber was sagst du denn, was sagt denn ihr als DigiWirtschaft, also auch eine Gruppe, die sich ja schon fast 2 Jahre jetzt mit Geld und Finanzthemen beschäftigt, was sagt ihr denn so zum Vollgeld? Ist das ernst zu nehmen?
Also wie gesagt, ich bin dadurch, dass ich jetzt in Berlin bei dieser Jahrestagung der Monetative das erste Mal mit dieser Initiative in Verbindung kam, habe ich mich auch mal etwas damit beschäftigt und muss gestehen, es ist, also ich bin kein Experte jetzt auf dem Gebiet, aber der Ansatz, der dort verfolgt wird, sozusagen von diesem, was wir derzeit haben, das ist die sogenannte fraktionale Reservesystem, dass die Banken im Grunde genommen so gut wie überhaupt kein Zentralbankgeld brauchen oder 1% Zentralbankgeld brauchen, um dann Kredite zu schöpfen, dass das weitgehend dazu geführt hat, dass wir diese riesige Geld und Kredit, dieses riesige Volumen an Geld ermöglicht haben und dass sozusagen jetzt die Geldmenge, die in der Wirtschaft kursiert, dass sie sich weit entfernt hat von dem Anker, den sie eigentlich haben sollte, und das ist das Sozialprodukt. Ne? Wir haben wirklich die müssen feststellen, dass das Sozialprodukt, sag mal, in Größenordnung von, sag mal, von 1-3% pro Jahr wächst und die Geldmenge, die wächst also in eher im zweistelligen Bereich. Ne? Also das Geld hat sich losgelöst vom Sozialprodukt. Und das ist ja genau das, was die Initiative, die Monetative, also mit ihrer Initiative Vollgeld vermeiden möchte, dass die Geschäftsbanken, die heute zu 80-90% verantwortlich sind für die Geldschöpfung, dass denen dieses Privileg, weil sie sich mehr oder minder gewohnheitsmäßig angeeignet haben, alle haben sie mitgemacht, dass ihnen dieses Privileg genommen wird. Also der Ansatz Vollgeld, was immer jetzt auch dahinter stehen mag, den finde ich und finden wir auch in unserer Arbeitsgruppe der DigiWirtschaft eigentlich verfolgenswert. Sicherlich werden die Banken alles Mögliche tun, um von diesem Privileg, also dieses Privileg nicht zu verlieren. Denn das hieß ja, Thomas Belz hat ja vorhin auch angedeutet, da gibt es die sogenannte Seniorage, das heißt, das ist dieser Geldschöpfungsgewinn. Nochmal, wie ich es verstanden habe, ist das im Prinzip die Differenz zwischen dem nominellen Wert, was von der Bank geschaffen wird, also dem Giralgeld, und den Kosten, die damit verbunden sind. Und die Kosten für die Schaffung von Giralgeld, die sind praktisch die kann man vernachlässigen, ne? Und das ist etwas, was die Banken sozusagen als Seniorage-Gewinn erstmal für sich verbuchen können, ohne dass das jetzt, wie ich den Thomas Belz verstanden habe, in der Bilanz erscheint. Ne?
Ja, also die Seniorage, das war auch so ein Punkt, da würde ich auch gerne nochmal klären oder nochmal drüber da ansetzen, was das wirklich sein kann. Ich hatte das ja eher so ein bisschen so verstanden, dass dieser Gewinn dadurch entsteht, dass man, wenn man als Institution Geld herstellt, also das einfach druckt und das dann auch als Zahlungsmittel akzeptiert wird, dass man das einfach ausgeben kann und sozusagen, wenn es weg ist, dann hat man es nicht mehr, aber dann ist das erstmal kein Problem, weil man es ja selber hergestellt hat. Wenn man sich das irgendwo leiht, muss man es auch wieder zurückgeben. Das heißt, nur wenn dieses Geld wieder eingesammelt werden müsste, zum Beispiel von den Banken, dann würde ja im Prinzip das Problem entstehen, dass hier sozusagen diese Forderung eben auch wieder eingebracht werden muss oder dann eben auch dem Geldhersteller, dem man, wenn man den neutral annimmt, dass dem ja auch eine Verbindlichkeit bedient werden muss. Also insofern ist das bestimmt ein grundsätzlicher Punkt, den man noch ergründen muss, aber das ist ja offensichtlich ein starker Vorteil, dass eben die Banken dadurch, dass sie das Geld schöpfen und das erstmal zur Verfügung haben, das auch einsetzen können. Der Punkt, den du ansprichst, das ist bestimmt auch ein entscheidender Punkt, dass die Produktionskosten für den Service, Bargeld oder auch Girokonten zur Verfügung zu haben, ja relativ gering sind. Ich meine, ein Kredit auf einem Girokonto, das sind tatsächlich ein paar Ziffern, die in den Computer eingegeben werden, oder?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich meine, Thomas Beetz hat ja angeführt, dass das früher ja sozusagen ein hoheitliches Recht war, dass der, als man noch mit Münzen bezahlt hat, die auch wertunterlegt waren, dass die ja vom Fürsten, wie er sagte, herausgegeben worden sind. Und das war das einzige Zahlungsmittel, was es gab. Ne? Und der Fürst hatte eben das Prägerecht. Und man will jetzt analog dazu sagen, okay, wir leben ja nun Gott sei Dank nicht mehr im Feudalismus. Wir leben im demokratischen Staat. Die Hoheit für das Geld sollte beim Staat liegen. Ne? Das ist ja durchaus ein Verständnis, was ich hundertprozentig teile. Ne? Und das war ja auch am Anfang so, als man Zentralbanken geschaffen hatte, weil man einfach weggehen wollte von diesem sogenannten Zettelgeld, hieß das damals, wo jede Bank halt ihr Geld gedruckt hat und es zirkulierten nur alle möglichen Geldnoten. Das war unter anderem eine der Gründe, Zentralbanken ins Leben zu rufen. Wobei man jetzt nicht den Eindruck erwecken sollte, Zentralbanken seien nun vollkommen losgelöst von privatwirtschaftlichen Interessen. Bei vielen Zentralbanken haben wir tatsächlich, also bei der Fed ist es so, bei der amerikanischen Reservebank ist es so, auch bei der italienischen Zentralbank ist es so, da hängen die privaten Banken als Eigner, oder bei der Schweizer ist es auch so, hängen die privaten Banken als Eigner mit drin. Die können ihre Interessen mit einbringen.
Aber das trotzdem ist eine wichtige Sache, genau. Ja. Die sind also sozusagen gar keine staatlichen Institutionen, sondern wie so wirtschaftliche
quasi
Vereine, oder?
Sie sind quasi staatlich. Ne? Sie haben ja ein gewisses Hoheitsrecht. Ne? Und sie sind eigentlich auch diejenigen, die das einzige vollgültige Zahlungsmittel rausgeben, Zentralbankgeld in Form von Münzen und von Noten. Ne? Und das, dieses hoheitliche Recht ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Das haben sich quasi dadurch, dass wir andere Zahlungsgewohnheiten heute haben, dass wir nicht mehr mit Bargeld zahlen oder nur noch sozusagen im begrenzten Umfang mit Bargeld zahlen. Heute ist das Giralgeld, halt die Überweisung von Bank zu Bank, Bankkonto zu Bankkonto, ist das vorherrschende Zahlmittel. Dadurch ist dem Staat mehr oder minder dieses Hoheitsrecht entglitten. Das ist, kann man einfach mal so sagen. Und was uns heute noch quasi weiß gemacht wird, ist die Behauptung, naja, die Zentralbank ist ja in der Lage, über Zinspolitik, über Mindestreservepolitik, über Ankaufpolitik von über Ankäufe von Staatsan- und Verkäufe von Staatsanleihen, könne sie den Geldkreislauf regeln. Wir sind weit davon entfernt, dass das heute noch zutrifft.
Ne? Das Vollgeld möchte sich also ganz klar darauf dadurch auszeichnen, dass also die Kontrolle der Geldherstellung und Geldverteilung wieder durch ein staatliches, also letztendlich demokratisches Organ stattfindet, also sozusagen keine privatwirtschaftlichen Interessen an oberster Stelle stehen, sondern eine demokratische, legitimierte Institution. Und ein Schwerpunkt, das hattest du ja eben auch schon angedeutet, zu sagen, okay, es gibt keine Goldbindung mehr, das ist auch unter Umständen heute keine besonders gute Idee mehr, sich da an einzelne Materialien zu ketten, aber eine Bindung an andere Elemente wäre sinnvoll. Da war das Bruttosozialprodukt, war die Rede, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ist das eine gute Idee zu sagen, man bindet eher die Geldmenge zum Beispiel an die Arbeits- und Vermögensleistung, Arbeitsleistung und Vermögenswerte, die in einem Land vorhanden sind?
Also ich finde, das ist absolut die sinnvollste Variante, dass diesen Anker Sozialprodukt zu benutzen, denn ich meine, Sozialprodukt setzt sich halt sozusagen als Faktoreinkommen, mehr oder minder, das ist das, was Faktor Arbeit und Faktor Kapital im Wesentlichen an Leistung schaffen, ne? Das ist das Bruttosozialprodukt. Und wenn das um 2% wächst, dann wäre es das Vernünftigste, wenn man sagen, okay, dann soll sich das Geld, was natürlich den Umsatz jetzt dieses gestiegenen Volkseinkommens bewerkstelligen muss, das muss dann auch entsprechend wachsen. Ne? Aber das sollte dann in der Größenordnung wachsen, die in der Nähe dieses Wachstums des Sozialprodukts liegt. Aber wir sind ja weit davon entfernt. Das Geld vermehrt sich ja mindestens um den Faktor 5 mehr nochmal, sagen wir mal um 10% pro Jahr. Ne? Also ich habe jetzt nicht genauen Zahlen, aber die Bundesbank veröffentlicht ja da auch so ihre Zahlen. Wenn man die letzten 20 Jahre mal nimmt, dann ist das Geld oder der Geldumlauf mindestens um das 3- bis 5-fache höher gewesen als das nominelle Sozialprodukt. Wenn man das reelle Sozialprodukt nimmt, also man die Inflation abzieht, dann ist das wesentlich kleiner noch. Ne? Also dann haben wir einen höheren Faktor. Ne?
Ja, also Inflation, Zinsen, das ist ja auch so ein Punkt, die Dinge hängen ja auch zusammen auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn jetzt die Möglichkeit bestünde, die zur Verfügung stehende Geldmenge zum Beispiel eher durch eine Institution, die staatlich kontrolliert ist, die entsprechend die Geldmenge auch zu kontrollieren, dann wäre es doch in diesem Sinne ja eine mögliche Idee. Das ist die Frage, inwieweit da das Vollgeldsystem sich dafür eintreten kann, zu sagen, okay, wir passen wirklich die Geldmenge nur den benötigten Umsätzen beziehungsweise dem Austausch von Gütern und Leistungen an, die tatsächlich erschaffen werden, also greifbar sind. Wenn die Geldmenge dem immer angepasst würde, dann würde das ja bedeuten, das Geld ist immer genauso viel wert, weil es ist immer im Verhältnis zum Bedarf immer genug da oder wenig genug da, und das würde ja den Zins fast obsolet machen, oder doch nicht?
Naja, der Zins, also ich muss gestehen, ich bin halt jetzt nicht so ein Kenner der Zinstheorie. Bei Zins sagt man immer, der Zins soll sparen und Investitionen mehr oder weniger ein Gleichgewicht in Übereinstimmung bringen. Ne? Das heißt also, wenn weniger Sparkapital verfügbar wäre und ein hohes Investitionsvolumen umgesetzt werden soll, dann würde der Zins steigen, beziehungsweise umgekehrt, wenn man mehr Sparkapital oder ja mehr Sozialprodukt, was investiv verwendet werden soll, hat als Investitionsnachfrage besteht, dann müsste der Zins sinken. Und das ist genau die Situation, die wir ja derzeit offensichtlich haben. Ne? Also das wollte ich zum Zins sagen. Aber du fragtest mich nochmal zu dem Vollgeld. Also wenn ich es richtig verstanden habe, man muss ja immer da sagen, also meine ich selber noch am Anfang, dann sind da zwei wesentliche Aspekte mit verbunden. Das eine ist im Grunde genommen, diese exzessive Geldvermehrung zu unterbinden durch die Rückführung der Geldschöpfung in staatliche beziehungsweise in eine hoheitliche Institution. Und das zweite ist die Möglichkeit, dadurch die Staatsverschuldung zurückzuführen beziehungsweise diesen Seniorage-Gewinn, der derzeit von den Banken durch ihre Giralgeldschöpfungsmöglichkeiten gegeben ist, dass dieser Seniorage-Gewinn praktisch dem Staat zukommt. Ja? Und damit müsste der Staat sich wesentlich weniger verschulden. Mhm. Also die Monetative geht wohl sogar so weit, dass sie sagt, der Staat bräuchte überhaupt keine Schulden mehr aufnehmen. Da bin ich ein bisschen skeptisch, weil das Berechnungen wären ja so etwa, dass man dann jedes Jahr 40 Milliarden verfügbar hätte. Also das sind so die Annahmen, die derzeit bestehen, die neues Geld in die Wirtschaft reingegeben werden müssen über die die neue Autorität Zentralbank oder die Geld ausgebende Zentralbank, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber zumindest diese beiden Aspekte sind eigentlich die wesentlichen. Nicht exzessives Geldwachstum plus der Staat wäre der Nutznießer dieser Seniorage.
Ja, also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das könnte funktionieren. Natürlich müsste man das mal ausprobieren und simulieren oder auch in kleinem Rahmen und mal gucken, wie da wirklich Abhängigkeiten sind. Aber wenn wir davon ausgehen, das könnte ein Modell sein, das funktioniert, in der zweiten Stufe, wenn man das anwenden wollte, also umsetzen wollte, wäre ja unter Umständen mit massiver Gegenwehr zu rechnen, weil tatsächlich würde das hier bedeuten, das bisherige Geschäftsmodell der Geschäftsbanken könnte so nicht mehr funktionieren, wäre also sozusagen mit diesem neuen Vollgeldmodell obsolet, also überflüssig, veraltet, nicht mehr einsetzbar. Es wäre ja unter Umständen damit zu rechnen, dass da starke Gegenwehr aufläuft, beziehungsweise eine Menge Argumente gefunden werden, warum man das so machen muss, wie man es jetzt macht, oder warum man das nicht ändern könne, oder warum alles zusammenbrechen würde, wenn man das anders machen würde. Das ist ja noch ein langer Weg dorthin, oder?
Das siehst du vollkommen richtig. Also ich meine, das ist ja nun wirklich, der Finanzsektor hat ja gewisse Privilegien, die die anderen Wirtschaftssektoren ja gar nicht haben. Ne? Ich kann mein eigenes Zahlungsmittel schöpfen, das kann kein Unternehmen in der Realwirtschaft. Und dieses Privileg möchten die Banken sich natürlich nicht nehmen lassen, das ist ja vollkommen klar. Ne? Also da wird sicherlich sehr viel Widerstand geleistet, aber die argumentieren ja auch dann über die ganz andere Schiene, zu sagen, wenn erstmal der Staat das Monopol sich angeeignet hat, über die Geldvergabe sozusagen zu bestimmen, dann kommen die ganzen alten, Staat weiß nicht mit Geld umzugehen und dann ist die Zentralbank wieder sozusagen die linke Hand der Politik und so weiter. Das ist mit diesen Argumenten wird ganz sicherlich die Gegenseite hausieren gehen. Und da muss man natürlich dann schon irgendwie gute Argumente dagegen anführen, dass sozusagen, nun kann man eins sagen, die Monetative soll ja unabhängig sein. Es ist eine vollkommen unabhängige Instanz, so wie die Legislative bei uns, Exekutive und oder getrennte Instanz, ne, die sich nicht vorschreiben lassen kann oder sollte von der Politik, wie viel Geld sie rausgeben sollte. Das müsste dann in ihren Entscheidungsbereich fallen. Das ist meines Erachtens eine Voraussetzung. Und dann könnte man auch sozusagen diese Argumente, der Staat macht das alles viel schlechter, das oder das gerät in die Hand der Politik des Staates, die Geldschöpfung, dem könnte man entgegenwirken.
Ja, das ist bestimmt eine Frage, inwieweit die Politik dann zum Beispiel auch in ihrem Interesse bestimmte, ich sag mal, Entscheidungen trifft oder voranbringt und Systeme aufbaut, die vielleicht nicht immer im Interesse, ich sag mal, der Gesamtgesellschaft sind. Das ist eine Problematik, da schlagen wir uns in jedem Bereich rum. Und wenn wir zum Beispiel sagen, okay, die Geldversorgung, also die Versorgung mit einem Tauschmittel, also jetzt Geld in diesem Fall, ist eine wichtige zentrale Aufgabe, die gleichzusetzen ist mit anderen Infrastrukturaufgaben, also zum Beispiel Kommunikation, Verkehrswege oder Bildung oder so, also zentrale Infrastrukturen bereitzuhalten. Wäre das sozusagen zu weit gegriffen oder eher die richtige Richtung?
Absolut.
Zu sagen,
ich
das ist vergleichbar?
Ich bin da 120% mit dir überein. Die Geldschöpfung, das Geld ist ja mit eins der zentralen Elemente eines funktionierenden Staatswesens. Ne? Ich meine, in einem hochkomplexen System wie dem unseren spielt das Geld eine wichtige Rolle bei der Produktion von Gütern und Leistungen, aber wie auch bei der Umsetzung, also der Verteilung. Also insofern ist das ähnlich wie bei Versorgungsunternehmen. Heute weiß ich, unsere Elektrizitätsversorgung nicht funktioniert und das ist auch nur, weiß ich, 5 oder 10% unseres Wirtschafts, also unserer Wertschöpfung. Wenn das nicht funktioniert, bricht alles zusammen. Ne? Also wenn das Licht ausgeht, bricht alles zusammen. Wenn das Geldsystem nicht funktioniert, bricht auch alles zusammen. Und wir sind ja knapp an dieser Kernschmelze vorbeigeschrammt. Ne? Das ist ja, ich meine, wenn ich dran denke, damals noch die Leute von den Großbanken, der Ackermann, der war vom Saulus zum Paulus geworden und sagt, oh, wir haben große Fehler gemacht. Wenn man heute Herrn Fitschen hört, wie der wieder auftritt, oh Gott, Regulierung, der Staat soll sich da nicht einmischen. Also da stehen mir die Haare zu Berge, muss ich gestehen. Die Leute haben eigentlich alles vergessen, wie es dazu gekommen ist, als hätten sie überhaupt nicht dazu beigetragen. Ne? Also ich bin da vollkommen mit dir. Der Finanzsektor hat im Prinzip eine ähnliche Funktion als, im Englischen sagt man, eine Utility, ne? Also ein Versorgungsunternehmen. Und deswegen muss man das, diesen Gewinninteressen sozusagen der Geschäfts des Finanzsektors eigentlich, also diese exzessive Macht, die sie da in den Händen haben, die muss man ihnen nehmen.
Ja, also es hat sich ja schon ein bisschen rumgesprochen, ich sage mal auch in anderen Bereichen der Infrastruktursicherung, dass das unter Umständen gar keine so gute Idee war, Wasserwerke oder Elektrizitätswerke zu privatisieren. Das hat natürlich einen kurzfristigen Effekt. Gerade die Kommunen sind froh, wenn da plötzlich eine Menge Geld in die Kassen kommt, weil sonst absolut pleite wäre. Also es gibt ja einige Gemeinden, die da leider gar nicht so gut dastehen. Aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, unter Umständen wäre es also eine Überlegung zu sagen, okay, die Versorgung mit einem Tauschmittel, also mit Geld, ist genauso wichtig zu sehen wie die Versorgung mit Strom oder Kommunikation oder Wasser oder Transportmöglichkeiten. Ein Aspekt. Du hattest vorhin angesprochen nochmal die Zinsfrage. Beziehungsweise, wir hatten das ja jetzt schon, das Thema ein bisschen gestreift. Es gibt ja zurzeit eine ganz aktuelle Situation, die ziemlich außergewöhnlich ist, oder?
Ja, wir diskutieren, oder ich denke jetzt, vor zwei Wochen hat der Spiegel einen riesen Artikel verfasst, 12 Seiten waren das wohl, an der Nullmarke. Ne? Sparer sind die Gekniffenen. Ja? Und da wird ganz schnell auch dann sozusagen der Sparer als der Leidtragende der Situation vorgeschoben, wobei man da wohl auch unterscheiden muss, welchen Sparer man meint jetzt, ob das der Kleinsparer ist oder ob das jetzt sozusagen die Vermögenden sind. Wir haben ja in der Vergangenheit schon über die Ungleichheit der Vermögensverhältnisse gesprochen. Ne? Also inzwischen streiten sich die Ökonomen darüber, ob das jetzt von den Zentralbanken, speziell in unserem Fall von der EZB, so gewollt, also praktisch gemacht ist. Das unterstellt dieser Artikel hier zum Beispiel. Also die drücken die Zinsen, also dadurch, dass sie die Märkte fluten mit Geld, drücken sie die Zinsen in den Nullbereich oder sogar in den Negativbereich, sodass in der Tat, wenn man Inflation sozusagen noch dazu rechnet, dass man dann eine Entwertung seiner Ersparnisse hat. Ne?
Ja, ich würde vielleicht noch mal kurz jetzt noch mal einhaken. Wir müssen vielleicht den Hauptpunkt erstmal nochmal nennen, damit klar ist, worum es geht, wovon wir reden. Und zwar, dass die Europäische Zentralbank da sozusagen den Zins reduziert.
Auf null. Moment, wir haben in der Tat, der Diskontsatz ist wohl bei null und dann der Einlagezinssatz ist ja das, was die Banken zahlen müssen, wenn sie ihr Geld parken bei der Bank. Da müssen sie wohl noch 0,25 oder was zahlen. Aber der Diskontsatz ist quasi bei null. Ne? Das heißt, nach unten ist überhaupt kein Spielraum mehr. Da fehlt jetzt der Zentralbank die Manövriermasse. Und jetzt sagt zum Beispiel die Bundesbank, die nun sozusagen heftiger Kritiker der Politik der EZB ist, sagen, die machen Staatsfinanzierung und sowas, so kann es nicht weitergehen, irgendwann muss der Zins wieder nach oben gehen. Aber jetzt ist das Interessante an der ganzen Sache, dass sie inzwischen doch einige Ökonomen gemeldet haben und sagen, haha, das ist ja gar nicht irgendwie von der Zentralbank verordnet, sondern wir haben im Prinzip dieses keynesianische Phänomen, dass wir in so einer Liquiditätsfalle sind. Die Zentralbank kann Geld in den Markt reinpumpen, so viel sie will. Das kommt nicht irgendwo in der Wirtschaft an, damit Investitionen sozusagen getroffen werden, sondern das Geld ja, bleibt liegen oder wird für spekulative Zwecke in erster Linie verwendet.
Wenn du sagst, bleibt liegen, dann ist also der Vorwurf, den ich da jetzt so höre, der bleibt bei den Geschäftsbanken liegen.
Bleibt bei den Banken oder die parken es dann sogar bei der Zentralbank, ja. Damit sie halt in der Vergangenheit haben sie einen kleinen Zins dafür bekommen, aber da sagt die Zentralbank jetzt nichts, ihr kriegt da nichts mehr, also als dass ihnen dieses Anreizmittel genommen wird. Aber nochmal zurück. Es mehren sich offensichtlich doch die Stimmen, die sagen, wir haben sowas wie einen Überschuss an Ersparnissen. Ne? Und auf der anderen Seite sind zu wenige Investitionen, die diese Ersparnisse sozusagen verwerten. Ne? Und das ist eigentlich ein sehr plausibles Argument, wenn man bedenkt, dass ja der Privatsektor, das ist auch ein bisschen so eine Sache, die wir bisher nicht gestritten haben, weil immer nur die Staatsverschuldung eigentlich sozusagen im Vordergrund gestellt wird. Wichtig oder zählt wird eigentlich die Gesamtverschuldung der aller Subjekte einer Wirtschaft. Ne? Und da ist der Privatsektor bisher vollkommen außen vor gegangen. Das Problem entsteht weitgehend erstmal durch die zunehmende Verschuldung in der Vergangenheit des Privatsektors, sprich der Haushalte und der Unternehmen. Ne? Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Also wie gesagt, wir waren jetzt bei diesen Nullzinsen. Das ist also insofern verständlich, weil natürlich durch diese inzwischen erzwungene Einsparung bei den verschuldeten Haushalten und bei den verschuldeten Unternehmen, also nehmen wir so Länder wie Spanien zum Beispiel, haben wir das Problem, oder wie Irland, das sind Paradebeispiele dafür, die Nachfrage fehlt. Es fehlt einfach eine entsprechende Nachfrage. Die Wirtschaftssubjekte sollen sich totsparen und wo soll denn dann die Nachfrage herkommen? Also insofern haben wir in der Tat dann einen Überhang an Ersparnissen gegenüber Investitionen, weil die Unternehmen meinen, es lohnt sich ja gar nicht mehr zu investieren. Ich hoffe, ich habe das jetzt so ein bisschen richtig rübergebracht. Insofern wäre jetzt eigentlich, und das wird auch von diesen Ökonomen, die davon ausgehen, wir sind in dieser Liquiditätsfalle drin, könnte nur noch der Staat rettend einspringen, so ganz im keynesianischen Sinne. Also Keynes hat ja das gelernt aus der ersten Weltwirtschaftskrise. Wenn wir in so einer Situation drin sind, wo mehr Ersparnisse vorhanden sind als Investitionsbereitschaft besteht, dann kann das eigentlich letztendlich nur durch einen Staat ausgeglichen werden. Ne? Aber das ist ja nicht gewollt. Der Staat soll sich ja auch entschulden, ne?
Naja, das sind dann verschiedene Anforderungen, die dann an so eine auch staatliche Institution gestellt werden. Auf der einen Seite regulierend oder stimulierend einzugreifen und auf der anderen Seite natürlich auch die Möglichkeiten eines staatlichen oder gesellschaftlichen Wirkens auch dann umsetzen zu können. Und wie ich jetzt das so ein bisschen durchgehört habe, ist bestimmt eine Problematik, dass sich zeigt, dass manche Mechanismen der Wirkung, also wie man jetzt sich vorstellt, dass zum Beispiel eine Senkung oder Anhebung eines Zentralbankzinssatzes bestimmte Wirkung auf die Wirtschaft hat, dass das gar nicht zwangsläufig immer so funktionieren muss. Mhm. Also wie du das eben schon formuliert hattest. Knifflige Frage, beziehungsweise, ja.
Naja gut, ich meine, früher hätte man, wenn man marxistisch argumentiert, davon gesprochen, okay, wir haben so viel Kapital, was nicht mehr irgendwo rentierlich angelegt wird. Wir haben das mit dem tendenziellen Fall der Profitrate zu tun. Wir können eher in die Neuzeit gehen. Keynes ist im Prinzip für mich ein verkappter Marxist, ne? Und er hat den Vorteil, dass er zumindest eine Weltwirtschaftskrise noch miterlebt hat. Ja. Und aus den Erkenntnissen dieser Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren hat er ja seine Theorie geschöpft, ne? Und dass wir heute letztendlich ist es mein ganz persönliches Empfinden, wenn man da reinguckt in dessen Bücher, muss ich sagen, da habe ich ja richtige Aha-Erlebnisse, was die Konsequenzen anbelangt, wie man aus dieser Situation sich heraus manövrieren könnte, ne? Ja. Denn im Moment sieht es ja so aus, als wäre die Politik letztendlich am Ende. Also keiner weiß so richtig, wie kommen wir eigentlich wieder in eine Situation, wo die Wirtschaft richtig gut funktioniert.
Jo, also knifflige Frage. Die Frage ist auch, kann das Vollgeld da helfen, ja oder nein? Ist der Zins eine Problematik oder nicht? Das sind verschiedene Sachen, die, ja, wenn man die alles zusammentut, knifflige Frage. Ihr von der Dicke Wirtschaft habt euch also auch damit ein bisschen beschäftigt, schon in der Vergangenheit, und habt sozusagen auch versucht, die Zusammenhänge zwischen, ich sag mal, den einzelnen Akteuren in dem gesellschaftlichen, finanziellen Wirken auch zu identifizieren und auch deren Verhalten, deren Interesse, wieder wer zusammenarbeitet. Habt ihr da auch Erkenntnisse gewonnen, die sich da auch an konkrete Forderungen jetzt auch umformen lassen? Oder sagt ihr, wir haben erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht, hier stehen wir zurzeit und wir müssen jetzt auch gucken, in welche Richtung kann das gehen?
Ja gut, unsere wichtigste sozusagen Erkenntnis und daraus entspringende Forderung ist natürlich die, dass die derzeitige extreme Ungleichverteilung von Vermögen, ne, ein wesentlicher Hinderungsfaktor ist für eine Lösung, ne, weil ja ich meine, die Reichen haben genug Geld, wissen eigentlich letztendlich nicht mehr, was, und Beispiel dieser berühmten 280 Milliarden Geldvermögenszuwachs im Jahre 2012 plus dem ersten Quartal 2013 ist ein Beispiel dafür, dass im Grunde eine ganze Menge Geld bei den Reichen ankommt und dann haben wir auf der anderen Seite 50% der Bevölkerung, die überhaupt keine Vermögen besitzen. Ja. Also diese Diskrepanz ist letztendlich für unser System eigentlich, würde ich sagen, systemsprengend. Auf die Dauer kann man so keine Wirtschaft oder überhaupt keine Gesellschaft funktionsfähig halten. Also irgendwie stehen wir vor der Problematik, wie kann man diese Vermögen in einer Weise wieder umverteilen, dass die Wirtschaft funktioniert und dass es aber gesellschaftsverträglich ist. Ne? Ich habe da im Moment wirklich auch keine Ansätze. Jede Vorstöße über Vermögenssteuern und Pipapo, die da die Grünen ja zum Beispiel auch bei der Bundestagswahl, die werden ja sofort im Keime erstickt, als dass man den Reichen halt Geld wegnehmen, dass das halt schädlich für die Wirtschaft ist. Also das ist unser Hauptproblem und da gibt es im Moment wirklich bisher noch keine vernünftigen, gesellschaftsfähigen Lösungen. Ne? Das beschäftigt uns ganz stark natürlich in der DG Wirtschaft, aber wie gesagt, diese Geldordnung, die trägt dazu bei, dass es dazu gekommen ist. Und deswegen ist es genauso wichtig, die Geldordnung halt zu ändern, ne? Dass man zumindest für die Zukunft diesen weiteren Vermögenszuwachs halt unterbindet. Und dann bleibt aber immer noch das Problem, wie können wir die bereits bestehenden Ungleichverteilungen, wie können wir die rückführen?
Ja, das ist bestimmt eine knifflige Frage. Haben wir auch schon festgestellt, da ist unter Umständen auch Gegenwehr zu erwarten. Also, erstmal vielen Dank, dass wir uns unterhalten haben. Wir haben ein bisschen versucht, da ein bisschen Einblick zu gewinnen, auch zum Thema Vollgeld, zum Thema wirtschaftliches Agieren, wie funktioniert das mit dem Geld. Wir werden uns da bestimmt noch weiter drüber unterhalten. Also wir müssen an dem Thema dranbleiben, weil wir kommen nicht drum rum, dass sich auch breite Kreise in unserer Gesellschaft mit dem Thema beschäftigen und da auch Erkenntnisse gewinnen und da auch eine Position zu gewinnen. Also das darf kein Spezialistenthema mehr bleiben. Wir laden euch ein, liebe Hörer, dass ihr euch die Sachen auch nochmal nachhören könnt. Auf unserer Webseite absmagazin.de habt ihr die Möglichkeit, einmal die heutige Sendung nochmal nachzuhören. Außerdem haben wir dort noch eine kleine Linkliste, beziehungsweise haben dort ein bisschen was zusammengefasst, Shownotes, wo wir Links haben zu dem, was wir auch behandeln. Zum Beispiel auch das Interview mit Herrn Beetz in voller Länge werden wir dort auch verlinken. Gibt's jetzt noch nicht zu sehen, werden wir dort zeigen. Und da habt ihr dann auch nochmal die Möglichkeit, nochmal alles nachzuhören. Wir haben noch einen Programmhinweis. Da gibt's jetzt am Sonntag, 8. Dezember, eine Veranstaltung. Kaffee Wiesengrund, und zwar freiwillig zu Diensten über die Ausbeutung von Ehrenamt und Gratisarbeit mit Claudia Pinnel. Das ist eine Autorin von einem Buch. Die wird sich ein bisschen beschäftigen mit der Frage, wie funktioniert das in unserer Gesellschaft, das Engagement von Freiwilligen stattfindet oder auch nicht stattfindet und inwieweit ersetzt das Aktivitäten von Profis, die das vormals gemacht haben. Wollen wir darauf hinweisen, Kaffee Wiesengrund, nächsten Sonntag, könnt ihr ein bisschen im Internet stöbern, ist eine bestimmt interessante Veranstaltung. Ich bedanke mich erstmal hier bei dir, Jörg, dass du hier im Studio warst, dass wir uns unterhalten konnten. Schön, Hörer, dass ihr dabei wart. Es war jetzt eine doch sehr, ich sag mal, wortlastige Sendung, aber das ist ein Thema, das müssen wir erkunden und da müssen wir dranbleiben. Also, schön, dass ihr dabei wart. Das war das ABS-Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Und wir werden uns am nächsten Mittwoch wiederhören. Wir werden bis dahin jetzt noch ein bisschen Musik hören. Und zwar habe ich noch ein bisschen mitgebracht. Einen unserer All-Time-Stars, natürlich Pornophonik, gibt es jetzt nochmal was zu hören. Und dann bis nächste Woche. Ciao.